Donna Leon. Wie die Saat, so die Ernte. Kommissario Brunettis 32. Fall. Aus dem Amerikanischen von Werner Schmitz. Ein Diogenes Hörbuch, gelesen von Joachim Schönfeld. An einem Samstag Anfang November hatte Guido Brunetti keine Lust, rauszugehen und beschloss stattdessen, seine Bücher auf den Regalbrettern in Paulas Arbeitszimmer auszusortieren. Sein früheres Arbeitszimmer hatte er vor Jahren ausgeräumt, einige Monate vor der Geburt ihrer Tochter, damit auch ihr zweites Kind ein eigenes Zimmer hätte. Paula gewährte Brunettis Büchern in 4 Regalfächern Asyl. Schon damals hatte er befürchtet, der Platz werde nicht reichen. Und jetzt war es soweit. Zeit für das große Ausmisten. Aber was konnte er entbehren? Auf dem oberen Brett standen die Bücher zum Wiederlesen. Das zweite auf Augenhöhe enthielt welche, die er noch nicht gelesen hatte. Das dritte jene, die er nicht beendet hatte, auch wenn er sie noch fertig lesen wollte. Und zu unterst waren Bücher, von denen er manchmal schon beim Kauf gewusst hatte, dass er sie nie lesen würde. Am besten fing er unten an. Er ließ sich auf ein Knie nieder und studierte die Buchrücken. In der Mitte des Bretts sah er das vertraute Porträt von Proust, das vertraute Porträt von Proust, das vertraute Porträt von Proust. Er schob die eine Hand vor den ersten, die andere hinter den letzten Band und sagte laut: »Jetzt!« und hob sie alle auf einmal heraus. Dann trug er den Stapel zu Paulas Schreibtisch, deponierte den wackligen Turm und begradigte ihn. Er machte einen Schritt zurück und zählte die Proust-Köpfe auf den Buchrücken. 7. Er stapelte die Prousts sorgfältig in eine Tüte aus der Küche, die von der Stadt zum Sammeln von Altpapier ausgegeben wurde. Dann nahm er die Tüte mit zum Regal, ging wieder in die Knie und sortierte erbarmungslos die übrigen Bücher, ohne ihnen auch nur durch einen Zwischenhalt auf Paulas Schreibtisch die Chance zu geben, um Gnade zu flehen. Moby Dick, Der Mann von Gefühl, Die Brautleute, verhasste Pflichtlektüre am Gymnasium. Überlebt hatte Manzoni nur deshalb so lange, weil Brunetti nicht glauben mochte, dass ein Klassiker dermaßen langweilig sein konnte. Ab damit in die Tüte. Er stieß auf 4 Bände Theaterstücke und Gedichte von D'Annunzio und wusste sofort, dass die weggehörten. Weil D'Annunzio ein schlechter Autor war oder ein schlechter Mensch? Er schlug einen Band aufs Geratewohl auf und las die erstbeste Gedichtzeile. »Voglio un amore doloroso, lento.« Brunetti ließ das Buch sinken. »Eine lange währende, schmerzhafte Liebe willst du?« fragte er den verblichenen Dichter. »Wie wär's mit kurz und schmerzlos?« Und schon gesellten sich die 16 cm D'Annunzio zum Manzoni. Er blickte in die Tüte und dachte zufrieden, wenn jemals eine Ehe im Himmel geschlossen wurde. Das Antiquariat am Campo Santa Maria Nova würde sich freuen. Der Kommissario musterte die Lücken im Regal und überlegte schon, womit er sie füllen würde. Da klingelte das Handy, und noch bevor er sich melden konnte, sagte Vianello: »Guido, komm schnell zum Piazzale Roma.« »Es ist Samstag, Lorenzo«, erinnerte er seinen Freund und Kollegen. »Es regnet und es ist kalt.« »Und es ist wichtig«, konterte Vianello. »Erzähl.« Vianello stöhnte einmal laut, ehe er sagte: »Fazio hat mich angerufen.« Brunetti brauchte einen Moment, um sich an den Namen zu erinnern. Ein Sergente aus Treviso, mit dem er und Vianello schon mal zu tun hatten. Alvise wurde verhaftet. »Alvise?« Als traue Brunetti seinen Ohren nicht, wiederholte er ungläubig: »Alvise?« »Ja.« »Wo?« »Drüben, in Treviso.« »Was um Himmels Willen hatte Alvise in Treviso verloren?« fragte sich Brunetti. »Ja, was hatte überhaupt irgendwer dort verloren? Erst recht an einem Tag wie diesem.« »Was hat er dort gemacht?« »Er war bei der Demonstration.« Brunetti stutzte. Wer bloß hatte denn für dieses Wochenende eine Demonstration angekündigt? Nicht die Lokführer, nicht die verbliebenen Impfgegner, nicht die Arbeiter in Marghera, die doch praktisch pausenlos demonstrierten, und auch nicht die medizinischen Fachkräfte, die erst vor 2 Wochen demonstriert hatten. Welcher? Gay Pride, sagte Vianello tonlos. Gay Pride? Alvise? Brunetti konnte sein Erstaunen nicht verbergen. Wir sind für einen Polizeieinsatz in Treviso nicht zuständig, erinnerte er den Ispettore. Er war nicht im Einsatz. Was hatte er denn sonst dort zu tun? Deswegen fahren wir nach Treviso, um das herauszufinden. Was ist passiert? Man hörte ein Vaporetto zum Anlegen den Rückwärtsgang einlegen. Dann eine Stimme, nicht die von Vianello, Carezzonico. Brunetti war schon auf dem Weg zur Tür, vor der er Regenmantel und Schirm gelassen hatte, nachdem er am Morgen kurz Zeitungen kaufen und einen Kaffee trinken gegangen war. Er nahm das Handy in die linke Hand und tastete in der Manteltasche nach den Schlüsseln. »Gut, wir treffen uns am Taxistand«, sagte er. Und bevor Vianello sich ausklinken konnte, weswegen wurde Alvise verhaftet? Widerstand gegen Festnahme. Brunetti fehlten die Worte. Und Gewalt gegen Staatsorgane, fügte Vianello hinzu. Brunetti wusste, was das zu bedeuten hatte. Gewalt? Alvise? Fazio hat nicht mitbekommen, was sich dazugetragen hat. Er hat mich angerufen, als man Alvise in die Questura brachte. Er meinte, ich soll kommen und dich mitbringen. Gut, bin schon unterwegs, beendete Brunetti das Gespräch. Trotz Regen und Kälte ging der Kommissario lieber zu Fuß zum Piazzale Roma. Bei diesem Wetter wären die Vaporetti überheizt und gerammelt voll. Allein schon der barbarische Mief in der feuchtwarmen Passagierkabine. Auf dem Marsch zum Piazzale Roma dachte er über Vianellos Anruf nach. Alvise? Alvise war so lange bei der Polizei wie er selbst. Doch während Brunetti in dieser Zeit immer weiter aufstieg, war Alvise schwerfällig, wohlerzogen, ungeschickt, begriffsstutzig und, obwohl man ihn allseits für einen Trottel hielt, nicht unbeliebt, auf der untersten Stufe stehen geblieben. Und doch war Alvise mit all seinen widersprüchlichen Eigenschaften zum Maskottchen, ja geradezu zum Lieblingsmaskottchen in der Questura geworden. Er hatte nie von seiner Dienstwaffe Gebrauch gemacht und noch nie einen Täter aufgespürt, aber sich mehr als einmal für einen Kollegen selbst in Gefahr begeben. Mittlerweile war sein Haar schütter und an den Schläfen weiß geworden, sein Bauch runder und seine Züge waren gealtert. Er sprach nie von sich, nahm Anteil am Leben seiner Kollegen, wusste die Namen ihrer Ehepartner und Kinder, war loyal und gab sein Bestes. Und jetzt war Alvise auf der Gay Pride Parade in Treviso verhaftet worden und hatte sich, wie es aussah, einem Polizisten widersetzt. Brunetti versuchte sich zu erinnern, ob er Alvise jemals außer Dienst gesehen hatte, fand aber nichts. Alvise nahm als Privatmann nicht recht Gestalt an. Vielleicht, weil er von seinen Kollegen nicht wirklich ernst genommen wurde. Brunetti blieb unwillkürlich stehen, als ihm dämmerte, dass er Alvise ohne Uniform womöglich gar nicht erkennen würde. Er starrte in ein Schaufenster und versuchte, sich ins Gedächtnis zu rufen, wie Alvise aussah. Ihm fiel nicht viel mehr ein als ein rundliches Gesicht, kein Schnauzer oder Bart, braun melierte Haare, dass Alvise die Augen beim Lächeln zusammenkniff und er nie vollkommen stillstehen konnte. Ansonsten glich Alvise der Karikatur eines Mannes in Uniform, dessen Dienstmütze immer eine Nummer zu groß schien. »Als ob er gar nicht wirklich existiert«, murmelte Brunetti, was ihn auf die Frage brachte, wie viele der anderen Beamten für ihn nicht wirklich existierten und ob sie alle, Privat- und Berufsleben, so scharf voneinander zu trennen vermochten. Schließlich wandte er sich von den Schuhen im Schaufenster ab und ging weiter, da Vianellos Boot bald eintreffen würde. Er rief sich Fälle ins Gedächtnis, an denen Alvise beteiligt gewesen war und wie Alvise jedes Mal für Chaos gesorgt hatte. Einmal hatte er an der falschen Adresse eine Festnahme durchführen wollen, ein andermal eine Mappe mit Zeugenaussagen im Bus liegen lassen. Andererseits hatte Alvisa einmal einen Mann entwaffnet, der seine Frau mit dem Küchenmesser bedrohte und eine Schlägerei in einem Restaurant verhindert, als ein unzufriedener Gast einen Teller Pasta nach dem Kellner geworfen und den Tisch umgestürzt hatte. Irgendwie war es Alvisa am Nebentisch gelungen, den Mann so lange zu beruhigen, bis dieser sich beim Kellner entschuldigte und half, den Tisch wieder auf die Beine zu stellen. Die Mutter dieses Mannes, hatte Alvisa dem Inhaber erzählt, liege sterbenskrank im Hospital. Die Pasta habe den Mann, der sich nun unter Tränen entschuldigte, so sehr an seine Mutter erinnert, dass er durchgedreht sei. Als sich die Sache am nächsten Tag in der Questura herumsprach, meinte Alvisa nur, das einzige Opfer sei die sehr gute Pasta gewesen.